Also ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird, ob das lustig wird. Ich fühle mich natürlich jetzt, wenn ich mich hineinfühle, fühle ich mich natürlich direkt herausgefordert, dass ich ihn vielleicht doch ein bisschen zum Lachen bringe. Ich glaube, da darf ich mich nicht zu sehr darauf fokussieren, sonst wird das furchtbar für mich. Ich nehme an, das Gespräch wird sehr rational werden und ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, was das heißt dann in letzter Konsequenz. Weil ich würde sagen, ich bin eigentlich auch, kann eigentlich auch rational sein, aber ich glaube, ich werde dann durch ihn darauf hingewiesen, dass das gar nicht so ist, wahrscheinlich.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Till, schön, dass du da bist.
Ja, danke Manuel, ich freue mich auch da zu sein.
Ich habe tatsächlich einen Fun-Fact über dich rausgefunden. Und zwar, du hast für die Abi-Gala mehr gelernt als für dein Abitur.
Ja.
Und hast für das für mich sehr erfreuliche Ergebnis bekommen, 3,0. Was genau 0,1 Notenpunkt schlechter ist als mein Abi.
Ah, du hast 2,9.
Ich habe 2,9.
Sensationell. Ja, ich wollte immer die 2, siehst du, da hast du das erreicht, was ich erreichen wollte. Nämlich, ich wollte immer eine 2 vorm Komma haben. Aber das war so ein Ziel, was ich mir gesetzt hatte und dann habe ich da nichts für gemacht. Also ich hatte so gedacht, ja, das wäre schön und dann war es halt nicht so.
Aber weshalb mir das Zitat vor allem aufgefallen ist, ich meine, ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück und auf der Bühne, in dem Fall auch Abigail, was nochmal eine
Ja.
besondere Bühne ist, da sofort hoch den Abend durch zu moderieren, das ist ja schon erstmal auch eine krasse Challenge, oder?
Ja, voll. Und ich habe wirklich dann in meinem Kinderzimmer diese Moderation geübt und mir immer vorgestellt, was würde ich lustig finden, wenn ich im Publikum sitzen würde. Und dann habe ich das wirklich gelernt und richtig so auswendig gelernt, was ich dann so sagen möchte.
Es sollte damals auch schon so lustig und lachen sein.
Ja. Ich unterhaltsam, ja. Also jetzt nicht nur so ein Gag nach dem anderen, aber schon so gewitzt auf jeden Fall. Eine gewitzte Moderation, sagen wir mal. Ja.
Wie das dann, oder war das dann so klassisch über, machst ja auch inzwischen sehr viel so Satire, damals schon über Lehrer, über verschiedene Eigenheiten,
Ja,
oder
genau.
wie war
Über
das
Lehrer.
damals?
Ich glaube über Lehrer. Also ich habe irgendwie so Lehrer auf die Bühne geholt und die dann immer so ein bisschen verarscht.
Jetzt ist aber Schulzeit so ein bisschen was, das ist ja nicht immer einfach, Aufmerksamkeit zu kriegen. Woher kam denn dann der Drang, der ja da sein muss, irgendwie zu sagen, ich gehe da vor diese Horde an Mitschülern und Mitschülerinnen auf eine Bühne?
Also ich würde ja schon widersprechen im Sinne von, dass man nicht Aufmerksamkeit bekommt, also in der Schule. Ich finde, das ist schon erstmal eine sehr leichte Bühne, weil ja eigentlich alles langweilig ist. Und wenn man in so einer Atmosphäre dann was halbwegs Lustiges sagt, dann sind ja Leute schon sehr dankbar. Also es ist, glaube ich, so ein Konferenzphänomen. Also auch wenn man bei einer Konferenz ist oder so, das ganze Setting ist eher langweilig. Alle sind konzentriert. Also langweilig heißt einfach nicht lustig. Also muss auch nicht jetzt gähnend langweilig sein. Aber einfach nur, die Atmosphäre ist eine andere. Und wenn das dann auf Humor trifft, dann kann man das viel leichter brechen, weil es nicht erwartet wird. Also Comedy ist eine sehr schwierige Bühne, weil die Erwartungshaltung sowieso ist, jetzt wird's lustig. Furchtbare Erwartungshaltung. Bei Schule ist es nicht so. Deswegen war es eigentlich da erstmal einfacher, lustig zu sein.
Ich glaube dir auch total, dass du aus der heutigen Perspektive es super auch so reflektieren kannst. Ich glaube, bei Schule, Jugend, darauf, wo ich glaube ich raus will, ist gar nicht, dass man schwer Aufmerksamkeit bekommt, sondern dass es schwer ist, diese Balance zur richtigen Aufmerksamkeit zu finden. Also ich habe mich
Ja.
irgendwie, ganz
Ja, sag mal.
kurzer
Ja.
Hintergrundexkurs, weil ich so ein bisschen dazugehören wollte, auch Aufmerksamkeit wollte,
Ja.
auch so ein bisschen erniedrigt oder lächerlich gemacht. Und das ist natürlich irgendwie Witze auf meine eigenen Kosten, aber nicht
Ja,
positiv.
ich verstehe.
Und wie hast du das oder hast du das geschafft, diese Balance zu finden, dass du irgendwie der lustige Typ bist, mit dem man lacht und nicht der,
Ja.
über den man lacht?
Ich glaube nicht, dass das immer so funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also ich glaube dann später schon, als ich älter war, aber ich glaube, sonst hat man erstmal alles ausprobiert, was so geht. Und da haben Leute auf jeden Fall auch mich ausgelacht. Mhm. Also ich war dick, so, ich war ein dickes Kind und auf jeden Fall haben da Leute Witze über mich gemacht und ich habe dann das trotzdem irgendwie versucht zu nutzen und dann war auch teilweise nicht mehr klar, lache ich mit denen, lache ich über die, ist es Selbstschutz, ist es nicht Selbstschutz? Das war dann so ein ungefähres Gebiet, was man als Kind dann gar nicht einordnen kann. Man nimmt das erstmal und probiert aus. Also es ist ja so, das wirst du dann wahrscheinlich auch kennen, man versucht erstmal irgendwie Knöpfe zu drücken. Man ist irgendwie so ein bisschen hilflos und weiß gar nicht, ja, schlägt so ein bisschen um sich und guckt, was man so, wohin die Reise geht irgendwie und versucht da irgendwie nicht unterzugehen. Also war jetzt nicht die geilste Zeit meines Lebens. Mhm. Also erst so später dann, ne? Später oder so gegen Ende 11., 12., 13. Klasse, da hat man sich dann so ein bisschen gefunden, glaube ich. Aber, oder ich habe mich da so ein bisschen gefunden und wusste auch ungefähr, welchen Humor ich gut finde. Aber sonst hast du alles, also ich habe da alles gemacht. Also ich habe da Sachen geworfen, ich habe reingeredet. Also ich habe so, also die ganze Klaviatur habe ich jetzt schon mal gedrückt halt, was man da so machen kann, natürlich. Mhm. Und aber auch so, ich bin auf jeden Fall ausgelacht worden, gehänselt worden und so. Und dann hat man da versucht so, okay, wie geht man damit um? Ist man dann aggressiv? Macht man mit? Zieht man es noch mehr ans Lächerliche? Disst man andere? So alles ausprobiert.
Jetzt verstehe ich das, wenn du sagst, so 11., 12., 13. Klasse. So seltsamerweise, vielleicht macht man da einen Reifeschub und die Leute um einen rum auch. Ist es bei mir auch der Punkt, wo es dann irgendwie total okay wurde. Und wo ich, glaube ich, meine ersten richtig guten aus der Schule heraus Freunde in dem Sinn gefunden habe. Mhm. Jetzt bei mir. Mhm. Aber diese Verlorenheit, die du beschrieben hast vorher, ich meine, du kennst den Spruch, Lehrerinnen und Lehrer sagen ja sehr gern so, ja, so leicht wie in der Schule, habt ihr es nie wieder, so schön jetzt, später im Beruf, ihr werdet es alle bereuen. Mhm. Also ich sag heute immer noch, ich bin jetzt 31, Schule war die absolute Pest, das war nie wieder so schlimm wie in der Schule.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja? Also ich glaube, also alles, also mein Leben ist wirklich konstant besser geworden nach der Schule.
Wie bist du denn dann mit dieser Unsicherheit von damals umgegangen, dass es dann bei der ersten kleinen Bühne Abitur, dass du dich da überhaupt hochgetraut hast?
Ich habe so Theater gespielt und so. Also ich sage das jetzt so pauschal, es war natürlich nie alles scheiße und gab immer wieder Nichtblicke in der Schulzeit. Und Theater war ein ganz großer davon. Und da fand ich das irgendwie geil. Da konnte man halt sich ausprobieren und hatte auch nicht so Autoritäten, mit denen ich immer nicht so gut zurechtkam.
Das sagst du ja heute oder hast es mal gesagt. Bei dir ist es so, wenn du auf die Bühne gehst, du möchtest, dass die Leute irgendwie eine geile Zeit haben, auch wenn du selbst nur mittelgute Laune hast.
Ja.
Wie schaffst du das?
Wenn man Comedian ist, hat man eigentlich zwei Jobs. Der erste Job ist lustig sein und der zweite Job ist, das zu reproduzieren. Weil, also ich bin heute hier auf dieser Bühne, trete ich noch auf. Mhm. So in 5 Stunden. Mhm. Und wenn ich jetzt sehr gut drauf bin, sehr gut gelaunt bin, dann kann es auch mal passieren, dass ich dann spontan lustig bin und dass es eben eine gute Atmosphäre wird natürlich. Und also hoffentlich passiert das auch häufiger. So, es passiert auch häufiger. Aber es kann immer mal sein, und das ist so bei 100 Auftritten im Jahr, dass du mal nicht ganz so einen guten Tag hast, wegen irgendwas. Du bist nicht spritzig. Und dann muss dein Material, was du vorher schon erprobt hast, so gut sein, dass du, wenn du dich selber spielst, weil das ist der zweite Job, dass du dich selber spielst, dass du dich, wenn du dich selber spielst, die Leute trotzdem Spaß haben.
Aber was heißt das?
Naja, also ich habe das jetzt, ich habe mein Material über 4 Monate lang getestet in kleinen Clubs. Das Beste davon nehme ich und das werden dann 90 Minuten und das reproduziere ich dann. Ich kenne ja alle Witze schon. Das ist ja nichts aus einem, also man verkauft es so und das ist Teil der Technik, sodass es so locker wie möglich rüberkommt, aber das ist alles erprobt. Und das muss ich dann in der Lage sein, genauso locker zu reproduzieren wie vor 3-4 Monaten. Man muss nicht 100 Tage im Jahr, 90 Minuten spontan lustig sein. Das würde nicht funktionieren. Das Material, das, was ich da erprobt habe, muss so gut sein, dass ich darauf zurückgreifen kann. Auch wenn es mal Mittel, genau, wenn es mir mal Mittel geht, wie es so ist.
Wie erkennst du da, also klar, wenn du die ersten Auftritte hast, erkennst du wahrscheinlich, ob was gut ist oder nicht, halt, wie die Leute reagieren. Mhm. Aber du hast ja garantiert inzwischen auch so ein besseres Gespür wahrscheinlich, wenn du alleine für dich zu Hause sitzt, so Gags vielleicht schreibst oder vorbereitest. Mhm. Wie erkennst du denn daran, okay, das ist jetzt eher eine 1 von 10 und das ist jetzt schon, ich weiß nicht, ob 7 oder 9, aber das ist schon irgendwo oben.
Wenn ich selber lachen muss und mich darauf freue, das auf einer Bühne zu sagen, dann ist es meistens gut. Und bei allen anderen Sachen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, da muss ich auch immer ausprobieren. Und da ist, das ist auch nochmal was anderes, was zu schreiben und zu lesen oder seinen eigenen Ton auf einer Bühne zu finden. Das ist irgendwie nochmal, ne, also sich selber zu hören, wie man das sagt. Und oft ist es dann erst im Moment, wenn mich jemand sieht und wenn ich Zuschauer habe, merke ich, wie ich es meine oder merke ich, wie ich sage. Ich bin jetzt 3 Monate lang mit meinem Programm aufgetreten und da merke ich jetzt sozusagen, dass ich das jetzt immer besser kennenlerne. Was so ein bisschen verrückt klingt, aber weil ich, das kommt ja auch alles von mir. Aber es ist nochmal was anderes, was zu schreiben und sich was auszudenken oder dann da wirklich drin zu sein. Und sozusagen, es ist wie ein Haus, das man baut und dann kennt man sich immer mehr besser in den Räumen aus und weiß da, da quietscht es. Die Tür, da geht das Fenster nicht richtig auf, da muss man den Toaster irgendwie runterdrücken, damit die Spüle funktioniert. Sowas. So. Mhm. Und so in so einem Modus gerät man dann. Und da bin ich jetzt gerade in dieser Phase, dass ich das Programm immer besser kennenlerne und mich da immer mehr drauf verlassen kann.
Das kenne ich so ein bisschen vom Schreiben von Reportagen. Mhm. Also je besser man Material kennt, sich in Psychologie seine Charaktere eingedacht hat, die man getroffen hat.
Ja.
Voll. Und gleichzeitig höre ich so ein bisschen raus, weil du auch sagst, das kommt ja alles von mir.
Ja.
Das klingt für mich erstmal, als würde da auch sehr viel Persönliches drin stecken.
Ja.
Wenn ich jetzt die Ausschnitte des Bühnenprogramms irgendwie mir in Erinnerung rufe, die zur Vorbereitung angeschaut habe, wirkt es auf mich aber erstmal so, als würdest du eher diese gesellschaftlichen Linien eigentlich oft so in den Spiegel rücken.
Ja, auch. Also ich glaube, ich frage mich schon immer so, okay, also ist das, was ich erlebe, relevant für andere auch?
Mhm.
So, und das ist, also das Beste ist halt, was mir passieren kann, ist dann, wenn ich merke, ah krass, da habe ich was getroffen, was mir so geht, was ganz viele andere auch so spüren.
Mhm.
Weil, so, und das ist dann natürlich fantastisch, wenn das so ist. Und gleichzeitig ist es immer so eine, gibt es einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Also ich will persönliche Geschichten erzählen, aber man darf halt nicht abrutschen so ins Private, wo man sich so denkt, ja okay, aber was ist hier gerade, also machst du das für uns oder machst du das hier gerade für dich, den ganzen Spaß? So und ja, und da muss man eben gucken, okay, wie bleibt die Geschichte persönlich, ohne privat zu werden oder ohne zu, ja so ein bisschen... so die etwas zu großen Linien zu zeichnen und irgendwie so ein bisschen wie so ein Vortrag zu werden dann nur. Also ich finde das schon immer spannend, wenn es auch wirklich was mit mir zu tun hat. Also sage ich das gerade nur, weil ich denke, ja, das Thema XY ist ja jetzt auch gerade, da muss man jetzt auch mal was zu sagen. Oder ist es ein Thema, was mich wirklich betrifft?
Hast du da bei dir gerade ein Beispiel?
Also ich habe zum Beispiel, ich überlege gerade, was kann man denn da nehmen? Ja, also es gibt zum Beispiel eine Sache, so da rede ich über, dass ich so sehr starkes ADHS habe, so, ja, sowas zum Beispiel. Und das haben natürlich ganz viele andere auch, so, oder dass ich Leuten zu sehr gefallen will. So, und das ist natürlich was total viele Leute betrifft. Und da kann ich sehr persönlich von mir erzählen. Und gleichzeitig denkt sich jeder, ah krass, okay, also so krass wie er habe ich es nicht, aber ich kenne die Situation auf jeden Fall auch.
Mhm.
Und das finde ich dann schön, dass man da dann gemeinsam sitzt und sich denkt, wow, wir sind alle Idioten.
Okay.
So, ne? Das ist doch irgendwie ganz geil. Also so,
dir ist auch gerade was gelungen, was insgesamt noch nicht so oft passiert ist. Und zwar, normalerweise lache ich sehr oft so aus Verlegenheit raus.
Ja.
Aber das gerade fand ich tatsächlich einfach witzig.
Ja, das ist doch sehr gut, das freut mich.
Das war jetzt sehr unbeabsichtigt.
Ja, fantastisch. Genau, wie machst du das denn eigentlich? Also wenn du das jetzt gerade sagst, das finde ich ja sehr interessant. Also du musst nicht so viel lachen in deinem Leben, ist das so?
das war jetzt der Verlegenheitslacher.
Ja.
Das ist so ein bisschen überskizziert. Also ich habe einfach dadurch, dass ich Autist bin, eine andere Art von gesellschaftlicher Normalkommunikation, würde ich sagen. Also ich kommuniziere halt sehr viel auf Sachebene.
Ja.
Und dadurch lache ich, glaube ich, über andere Dinge. Also es ist mir auch bei deinem Bühnenprogramm an vielen Stellen aufgefallen, dass das da sehr viel darum geht, diese Assoziationsräume, diese was können mit Worten, wie kann man aneinander vorbeireden, was kann man eigentlich meinen oder dieses Mann, das irgendwie drüber schlebt.
Ja.
Gesellschaftliche Erwartungen und irgendwie geht es 3 Leuten im Raum damit unglücklich. So, ja, und das sind damit unglücklich, aber alle drei halten sich an dieses drüber gestreute, ja, aber man macht das doch so.
Ah ja, interessant.
So, mhm, und das erlebe ich, dass das auf deiner Bühnenshow stattfindet, dass du das so ein bisschen, so kommt es mir vor, so ein bisschen auch bespielst, diese Linien.
So, was man so darf oder was man so
genau,
macht.
Genau, was man so macht,
und
dieses
wieso macht
ganz
man
große
das eigentlich?
Mann, genau.
Ja, verstehe.
Und
ja,
damit habe ich halt total Probleme. Und weil ich quasi das sowieso im Alltag schon immer mich dagegen zu Wehr setzen muss oder es adaptieren muss, es lernen muss, irgendwie bewusst anwenden muss, ist natürlich diese Linie oder dieses Ding, sich dann darüber lustig zu machen, für mich halt nicht witzig und kann ich nicht drüber lachen, weil ich denke mir so, ja, das ist halt Everyday Business für mich, genau das immer zu dechiffrieren.
Verstehe ich, ja.
Und deswegen fehlt mir einfach der intuitive Wiedererkennungszugang, glaube ich. Du machst ja total verschiedene Sachen. Auf der einen Seite hast du die Heute-Show auch mal moderiert, arbeitest da regelmäßig mit. Auf der anderen Seite machst du auch so Stand-Up-Kabarett, würde ich fast sagen. Mhm. Wie gehst denn du mit der Erwartungshaltung dieser unterschiedlichen Publika um?
Mhm. Ja, ich versuche die Erwartungshaltung so gut es geht zu erfüllen und so gut ich kann zu brechen.
Mhm.
Also ich habe dann, also ich will dann natürlich nicht immer Leuten genau das erzählen, was sie hören wollen. Also mir macht es schon Spaß, dann auch so Kabarettpublikum eiskalt Stand-up vorzuführen. Aber ehrlich gesagt, also man arbeitet sich da manchmal so ein bisschen an Genres ab und letzten Endes geht es dann darum, dass man funny ist irgendwie, dass es lustig ist. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn es bei beiden funktioniert. Also wenn ich das sowohl machen kann, ich trainiere immer noch viel hier in so kleinen Clubs in Berlin, so Stand-up-Clubs. Wenn das da bei denen funktioniert und dann bei, weiß ich nicht, der Anstalt oder so. Ich glaube, vielleicht das größte Gegensatzpaar. Wenn das muss dann beides funktionieren. Das muss so. Und dann ist es super geil, wenn das funktioniert.
Es gibt da auch Leute, die sagen, okay, das ist dann eigentlich wie Mathematik und man schraubt dann diese Gags so zusammen. Machst du das dann auch oder wie gehst du dazu bei der Vorbereitung vor?
Ja, ich glaube, das ist die große Einbildung, dass man denkt, das ist so wie Mathematik. Man macht das dann so und dann schreibt man, dann merkt man, okay, der Gag war nicht ganz so gut, den lasse ich weg, der ist besser, den nehme ich, den kann man noch besser machen. Diese Mathematik hat man im stillen Kämmerlein. Aber dann ist man auf der Bühne und die Leute gehen raus und sagen, der hat einen komischen grünen Pulli angehabt. Ne? Also die achten dann auf ganz andere Sachen, die man gar nicht so beeinflussen kann. Oder die man, also all das vielleicht, wo du Probleme hast, das zu identifizieren, all dieses Mysterium sozusagen, das macht ganz, ganz viel von Humor aus. Und da kann man nur begrenzt dran schrauben. So, was, also das ist so eine emotionale Arbeit, das wird dann fast leicht esoterisch, weil das hat dann auch viel mit Energie zu tun. So, mit, also tatsächlich. Also ja, also mit welcher, nicht, also das kommt nicht von Steinen oder so, sondern einfach mit welcher Energie gehe ich auf die Bühne. Und das kann man auch rationalisieren. Ja, also mit wie, also man könnte das sozusagen ganz, also ganz überanalytisch könnte man sagen, wie sind meine Mundwinkel? Wie ist meine Körperhaltung? Wie
nimmst
ist die Intonation meiner Stimme?
Wahr? Also steuerst du das alles bewusst?
Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Das kann ich nicht alles bewusst steuern. Ich kann nur wissen, ah, da war ich irgendwie locker oder war ich nicht locker oder ja, das ist dann irgendwie in so einem Bereich, wo es dann sprachlich schwierig wird. Aber das macht ganz, ganz viel aus. Da bin ich total von überzeugt. Ich kann lachen über den Witz von einem und über den Witz von der anderen vielleicht nicht. Oder ich lache über den Witz von ihr und von ihm nicht. Warum? Die haben die gleichen, die haben rein textlich genau das Gleiche gesagt. Warum ist bei ihr witzig, bei ihm nicht?
Mhm.
Das liegt dann daran.
Das muss man Leuten wieder erklären, was Meinungsfreiheit heißt. Weil die denken so, man kann einfach alles sagen. Nee. Meinungsfreiheit heißt so, es gibt hier Toleranz. So, und dann gibt es manche Leute, die sagen sich, nee, aber ich hätte gerne so ein kleines Eckchen Intoleranz. Nur für mich. Und ich denke so, nee, also du kannst ja auch nicht in die Wanne pissen. Und dann sagen, nee, steig ruhig rein, hier findest du noch bestimmt eine Ecke, da ist noch nichts. Nee, dann ist ja alles versaut. Wenn du pissen musst, geh raus aus der Wanne. Wenn du hast, geh raus aus der Diskussion.
Magst du mir ganz doof mal den Joke erklären?
Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass es so eine richtige, unfassbare Punchline ist, um ehrlich zu sein. Also es ist jetzt nicht das Witzigste der Welt. Das war, glaube ich, eher so ein Part, wo ich auf was hinaus wollte und dafür ein Bild gefunden habe. Und ich glaube, das Bild bringt Leute zum Lachen. Also, dass da jemand mit dir in der Wanne sitzt, das ist schon irgendwie komisch. Das ist schon ein bisschen Loriot-mäßig. Und dann in die Wanne pisst, das ist irgendwie ein bisschen absurd einfach. Und dann sagt, ja, sorry, also das ist jetzt hier so mein Eckchen und hier ist ja noch nichts. Das ist halt so von, das ist halt eine Absurdität und deswegen ist es lustig. So, und dann, glaube ich, und dann noch den Rückbezug zu haben zur Diskussion, wo man sagt, also man kann halt, der Kern ist ja, worum es eigentlich geht, ist, man kann Intoleranz nicht tolerieren. Ist ein Widerspruch. Ja, also eine tolerante Gesellschaft muss Bereiche haben, wo man sagt, also kann nicht Bereiche haben, wo man sagt, ja, hier haben wir aber so ein bisschen Intoleranz für uns. Man muss gegenüber, und das ist die eben die Absurdität, so, man muss intolerant sein gegenüber Intoleranz.
Es ist auch ein bisschen
so. Das macht vielen offenbar große Probleme. Ich habe dieses Video ist so bei Instagram irgendwie geteilt worden. Das ist, da gibt es viel Diskussionsbedarf, weil das macht vielen Leuten irgendwie Probleme oder viele fühlen sich da, glaube ich, auch ertappt, ehrlich gesagt.
Das mit dem Ertappt ist doch total spannendes Stichwort, weil das, was ja schon dieser Gag schafft und was ich schon total respektiere und cool finde, ist ja diese Macht eines Bilds und einer Szene zu erzeugen. Mhm. Also gerade mit der Badewanne und hier ist ja noch ein bisschen Platz und reinpissen. Mhm. Ich meine, über Toleranz zu reden, Intoleranz zu reden, ja, aber ich muss doch nicht alles akzeptieren. Das ist ja alles so diffus, das ist ja alles so nebelig, das ist ja alles so über den Dingen schwebend. Mhm. Und das, was du hier schon schaffst, ist zu sagen, ich mache ein Bild, das komplett einleuchtend ist vom Gedanken her. Da sitzen zwei Leute in der Badewanne und sagen, hier kann ich doch reinpissen. Und natürlich, wenn ich da ins Wasser pisse, das läuft halt einfach durch. So. Mhm. Das wird halt alles irgendwie versauen.
Genau.
Und das ist aber total einleuchtend. Mhm. Und dieses Diffuse plötzlich so runter zu reduzieren, geht es dir auch genau darum häufig?
Ja,
oder?
Total. Also das ist aber auch wirklich eine Erklärung für mich in erster Linie. Also ich bin da gar nicht so, also ich mache das jetzt auch nicht nur, ich fände das dann auch unangenehm, ich will nicht so diesen Lehrer spielen, aber ich habe das manchmal vor mir. Ich versuche mir das zu erklären. Ich denke sehr bildlich und sehr konkret. Und zum Beispiel, ich habe Politik studiert und ich habe mir das immer schon automatisch übersetzt, wenn ich so Sachen gelesen habe mit vielen Fremdwörtern oder so. Dann habe ich immer im Kopf übersetzt, ah ja, was heißt es denn in einfacher Sprache jetzt nochmal für mich? Also immerhin war ich in der Lage, das selber für mich zu übersetzen, aber ich musste mir das übersetzen, damit es bei mir ankommt. Und das habe ich das Gefühl, so geht es ganz vielen Leuten. Es gibt ganz wenige, die in dieser Sprache und im Abstrakten so zu Hause sind, dass das die emotional direkt berührt.
Was super spannend ist. Ich glaube, ich habe es im SWR dreimal gehört, dass du auch anmoderiert worden bist, gemeinsam mit Moritz, als Comedian mit Hochschulabschluss.
Ja, ganz furchtbar.
Das ist ja schon so ein bisschen, was ich total spannend finde, weil ja schon da auch ein bisschen diese Unterstellung mit drin steckt. Lachen, Humor, lustig sein, das ist irgendwie ein bisschen was für die Dummies, oder?
Absolut. Ja, es ist aber ich habe natürlich nicht den Überblick über 192 Länder oder wie viel es gibt. 193, wie viel gibt?
Ich weiß es
nicht. Aber, keine Ahnung, warum ich dachte, du weißt das jetzt. aber so, ich habe nicht den Überblick über alle Länder, aber ich könnte mir vorstellen, das ist tatsächlich was sehr Deutsches. So dieses, ja, also okay, er ist halt hier der Klapskalli, er rüttelt am Schellenbaum, aber wenigstens hat er auch studiert. Also das ist wirklich wie das Phänomen, ich war immer bei Kabarettwettbewerben oft den zweiten Platz gemacht, Platz 1 immer Klavierkabarett ist, weil die Leute, glaube ich, gedacht haben, ja, aber er ist jetzt nicht nur lustig, sondern er hat dann auch Klavier gelernt. Er kann ja Klavier.
Also er hat noch diesen tiefen Ernst des
Künstlerischen. Genau, er kann etwas. Das könnte ich nicht. Mhm. Und bei Humor ist, glaube ich, häufig der Verdacht, das könnte ich ja auch. Ich lache ja auch so. Wir haben ja so auch zu Hause Spaß. Ne? Ich glaube, das ist so ein Ding, so, woher das kommt. So, und sonst gibt es in Deutschland einfach so ein Ding von, du musst eigentlich qualifiziert sein. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es sowas gäbe wie einen Clownsschein, ja, und dann in verschiedenen Abstufungen, Clownsscheins A bis G, wenn es den gäbe, da würde 2 Wochen lang würden sich Leute darüber lustig machen, dass es sowas gibt. Und dann würde man sagen, ah, der hat Clownsschein G, der ist gut, Latte ist witzig. zahle ich gern ein bisschen mehr. Clownschein G ist mir schon wichtig.
Ja?
Ja, unter Clownschein F gucke ich mir eigentlich selten nur noch Sachen an. Kann ich gar nicht lachen. Ja, das lieben Deutsche. Es liebt, also wirklich so dieses Aussehen, dieses Klassifizieren von Sachen. Da ist ein Stempel drauf, das ist gut. Das ist, also es gibt's ja sogar, ne? Hier dieses Prädikat wertvoll für Filme.
Ah, ja, ja.
So. Und dieses Prädikat, das brauchen Leute, da muss mit Stempeln gearbeitet werden. Wenn das irgendwie so Orten hat, wenn das so Preise hat, das geht schon sehr gut in die Richtung. Man will nicht der Typ sein, der so ein Allesesser ist. Man will nicht so selber urteilen müssen, ist das jetzt lustig oder nicht, darf ich darüber lachen oder nicht. Deswegen ist ja Kabarett erfunden worden, dieses Label.
Mhm.
Ne, dass man sich denkt, ja, ist lustig, aber es wäre schon gut, wenn er heißt Kabarett, das ist okay dann. Weil ab und zu kommt mal wieder was Kluges.
Mhm. Und ist so das Versprechen einer gewissen Ernsthaftigkeit im Hinterzimmer dabei,
das Versprechen
oder?
Ist, du darfst dann lachen und du kannst dann rausgehen, ohne dass du dich schämen musst. Ohne, dass andere dich dafür schämen. Ne? Also jetzt wäre es ja zum Beispiel so, bei Mario Barth zum Beispiel, wenn jetzt Leute zu Mario Barth gehen, dann gibt es ganz viele Kreise, da gibt es so bildungsbürgerliche Kreise, die dann sagen würden, das ist Bapfui. Das ist aber, da geht man aber nicht hin. Ja, oder weiß nicht, andere Comedians. Es geht mir jetzt nicht um Mario Barth. Mario Barth ist jetzt nochmal ein spezieller Fall vielleicht, ja. Aber ich würde jetzt sagen, so eine Art von Comedy, die jetzt eher ein bisschen einfacher ist oder so, da würden Leute sagen, oh, das darf man aber nicht. So. Und da würde ich immer sagen, ja, ist doch, lass sie doch. Also, ist jetzt, nee, also such dir doch mal, hab doch mal selber, also erlaub dir doch mal selber, Geschmack zu haben und ein Urteil zu haben. So. Und nicht nur von außen, das ist nämlich genau das, glaube ich, was du nämlich auch sagst oder was du so sehr, sehr stark fühlst. So dieses, was sollte man? Und das ist so absurd, weil das ist ja ein Freizeitbereich. Und auch da ist noch dieses große Mann und man sollte jetzt aber. Man sollte das aber lustig finden, das darf man aber nicht lustig finden.
Mhm.
So, das finde ich furchtbar. Deswegen bin ich auch nicht glücklich mit so einem Label von, das ist jetzt Kabarett, weil mir das dann immer zu sehr vorkommt wie so eine.
Du bist in eine Schublade.
Ja, genau, so eine Schublade und da fühlen sich da Leute drin zu wohl.
Mhm. Also wie und wodurch hast du es auf diese Bühne geschafft und schon dieses erste Mal dann bei Schauspiel und später Abiturgala?
Ja, das ist wahrscheinlich also ich war einfach so hungrig nach Anerkennung, dass ich irgendwas machen musste. Also es war so klar, nee, das reicht nicht, es geht nicht. Also ich kann ja nicht hungrig auf der Bank sitzen, ich muss schon irgendwas machen. Das ist keine, also ne, es ist schon so, okay, ich probiere jetzt alles aus hier. Was gibt's noch? Und ich habe gemerkt dann, ich bin schon irgendwie lustig. So, oder auf jeden Fall bringe ich die hier zum Lachen, irgendwie geht das und irgendwie, ich mache das schon ganz gut. Also ich kann das schon immer. So. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich den Weg weiter. Was kann man da noch machen? So, also, krass, Theater, okay. Da kann man noch länger auf der Bühne sein. Das ist ja sehr gut. Das ist sogar, stört sogar niemanden. Okay, dann gehen wir jetzt den Weg. So, also das ist schon so, dass man immer guckt. Also ich habe vor 2 Tagen noch eine Doku gesehen über Jim Carrey und der hat gesagt, er hätte im Bett gelegen und immer wieder gedacht, was wollen die Leute, was wollen die Leute, was wollen die Leute? Sich die ganze Zeit gefragt. Und das habe ich auf jeden Fall, da kann ich so gut relaten. Also das kann ich total verstehen. So, das habe ich auch. Also ich, zum Glück nicht nur und zum Glück ist es nicht mehr so schlimm und es ist keine. Also jetzt habe ich immer noch, ich sag mal, jetzt habe ich nicht mehr Hunger, jetzt habe ich Appetit auf Aufmerksamkeit, aber es ist nichts Verzweifeltes mehr, nichts Existenzielles mehr. Aber das kenne ich auf jeden Fall auch, diesen Urgedanken. Wenn man jetzt Journalist ist oder Reporter, dann hat man ein geistiges Werk, dann muss man dafür arbeiten und dann man kriegt den Applaus sozusagen dafür so eher so um 2 Ecken, oder? Wie würdest du das sehen?
Das ist eine kluge Frage.
Danke.
Der klassische Lückenfüller, also Kompliment an den anderen, wenn man selbst mehr Zeit hat nachzudenken.
Nee, ist ja so. Aber ja, wie war es denn bei dir? Weil du bist ja jetzt auch hier vor der Kamera, nicht ganz so doll sozusagen, wie das wäre, wenn du jetzt alleine auf einer Bühne stehst und versuchst lustig zu sein, aber du zeigst dich ja auch.
Das stimmt. Ich mache es aber eher trotz und nicht wegen der Bühne. Also ich fühle mich viel wohler, wenn ich vor meinem PC sitze, heruntergelassene Jalousien und entweder an meinem Buchprojekt schreibe oder an der nächsten Reportage. Und ich glaube, das, weshalb ich das mache, ist, dass ich eine wirklich tiefe Überzeugung habe, dass alle Menschen im Grunde ähnlich empathische Wesen sind mit den gleichen Grundbedürfnissen. So, wir alle wollen irgendwie geliebt werden, das Gefühl von Geborgenheit spüren. Mhm. Wir alle wollen erstmal noch grundlegender gesehen werden, mhm. weil das ja die Grundlage ist, dass wir wirklich als die Person, die wir sind oder glauben zu sein, gesehen und erkannt werden, weil das ja das Grundbedürfnis ist, dass wirklich wir geliebt werden und nicht irgendeine komische dargestellte Figur.
Ja.
Und ich versuche in meinen Texten vor allem oder auch dann hier in den Gesprächen gemeinsam halt mit dir im konkreten Fall oder mit anderen Gästen in anderen Fällen ja. Momente zu erzeugen, bei denen mir völlig egal ist, welche Emotion rüberkommt, aber in dem Momente entstehen, das hast du vorhin auch gesagt, wo irgendjemand da in der Leserschaft sitzt, den Podcast sich anhört beim Staubsaugen, vor YouTube sitzt, keine Ahnung, mhm. und sich in einer Szene, in einem Satz, in einem Wort, I don't know, denkt, okay, nicht genau das, aber die Art, irgendwie das kenne ich auch, dann kann ich ja gar nicht so verkehrt sein. Was ist denn bei dir die, oder gibt es die eine Motivation, was du auf der Bühne dem Publikum reingeben möchtest?
Nee, also wenn die irgendwie eine geile Zeit haben und die Gedanken zulassen, durch Humor Gedanken zulassen, die sie vorher nicht hatten und so ein bisschen weniger sich an etwas klammern, an so eine das darf man, das darf man nicht, sondern einfach mal so loslassen und so das ein bisschen auf sich einströmen lassen. Das finde ich eben ganz gut. Dass man hier sagt, das ist tatsächlich ein Raum, in dem erstmal alles gehen darf. So absurde Sachen, böse Sachen, ist egal, weil alles irgendwie lustig ist. Und das ist irgendwie so, man darf ein bisschen loslachen. Loslachen. Weil ich habe das Gefühl, manche sind so, selbst in Gedanken, man sagt ja so, oh ja, die Gedanken sind frei. Und selbst die, also die, da gibt es schon eine Vorzensur bei Leuten oft. Weil das ist jetzt ein unangenehmer Gedanke oder es ist kein Gedanke, der Spaß macht oder so. Das sind hier diese ganze Mindset-Scheiße von diesen ganzen Motivationsleuten, wo man so, ja, muss positiv denken. Nee, muss einfach erstmal so, das ist kompletter Quatsch. Muss irgendwie zulassen, dass es schlechte Gedanken gibt. Die kommen, die gehen nicht weg, dadurch, dass du machst, dass du positiv bist oder so. Das ist ja kompletter Unsinn.
Wie gehst du denn damit um, wenn Leute, keine Ahnung, haben sich, Beispiel kommt ja von dir, ein Babysitter geholt, seit 6 Monaten die Karten reserviert, ja. freuen sich mega, dann ja. hast du nicht so den guten Tag und da sitzen 2 Leute in der ersten Reihe, du weißt das ja alles nicht, du kannst es ja nur vermuten.
Ja.
Und dann sind das vielleicht so Leute wie ich und irgendwie ja. finden dich als Person interessant,
ja.
aber lachen nicht über deine Gags und
ja.
sie sehen nicht so aus, als hätten sie gerade eine geile Zeit. Was macht das ja. mit dir auf der Bühne?
Ja, ich würde es ansprechen wahrscheinlich. Ja? Also wenn sie sich noch in die erste Reihe setzen, würdest du dich in die erste Reihe setzen?
Keine
Weil du
Ahnung.
Weißt ja, du bist ein schlechtes Publikum. Für mich bist du ja, das muss man ja ganz offen sagen, für mich bist du einfach ein schlechtes Publikum. Ne? Wahrscheinlich.
So. Sehr wahrscheinlich, also wenn ich einfach ja. lässig ich selbst bin, würde ich wahrscheinlich sehr selten lachen.
Genau, und dann wäre ich, dann würde ich schon, also dann bist, finde ich, ist schon deine Verantwortung, dich nicht in die erste Reihe zu setzen und mir mit deinem Gesicht zu signalisieren, ja, also so gut ist es nicht, zumindest kommt das bei mir an, du mhm. weißt es ja jetzt auch, mhm. sondern dass du dich ein bisschen weiter nach hinten setzt.
Mhm.
Oder?
Weiß ich nicht, ich meine, der erste
also
Reihe.
Also würde ich dann, also ja, also keine Ahnung, ich würde dich auf jeden Fall ansprechen, sagen wir so, ich bereite jetzt schon die Entschuldigung dafür vor, dass ich dich auf jeden Fall anspreche. Und es wird dann einen Moment geben, auf jeden Fall, wo ich sage, was ist eigentlich mit dir los? Mhm. Und der wird dann vielleicht unangenehm für dich.
Das ist interessant, weil ich meine, so, ich muss kurz überlegen, weil es kann sehr wohl sein, dass ich in der ersten oder in der letzten Reihe eins von beiden sitzen würde.
Ja.
Weil da natürlich die Umgebung von anderen Menschen, die mich nerven und beanspruchen, mhm. möglichst gering ist.
Ja. Also würdest du denn, wenn ich dir sage, ey, warum lachst du nicht? Auf der Bühne, ne? Was würdest du dann sagen?
Ich glaube, ich wäre so, gibt ja diese klassischen Instinktreaktionen.
Ja.
Ich wäre jetzt niemand, der die Bühne stürmt und versucht, dir eine reinzuhauen. Also Fight fällt weg.
Ja. Vielleicht würde ich es nicht auf die Art sagen, aber wir tun jetzt mal so. Ja?
Ja,
ich dachte, sag mal, du lachst gar nicht, aber ne?
Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, ja. irgendwie aufstehen und gehen wäre noch peinlicher. Aggressiv halt mich nicht für einen aggressiven Menschen. Also vermutlich wäre ich komplett gelähmt und würde dort sitzen und würde kein Wort rausbringen.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann, nee, mach dein Ding, dann reden wir einfach nicht miteinander.
Okay. Ich würde zum Schluss gerne noch ein allerletztes kleines Experiment wagen.
Ja.
Und dir einfach fragen, was würdest du dir für die nächsten Monate oder Jahre wünschen? völlig egal, ob privat, beruflich, auf der Bühne, Erfolg, keine Ahnung. Hast du irgendeinen Wunsch für das, was kommen mag?
Das ist jetzt aber hier sehr groß, ne? Also ich würde mir so wünschen, so gesamt nachrichtenmäßig, dass es irgendwie mal so eine positive Nachricht gibt, die man so, wo man sich denkt, ah ja, das ist doch mal, da kann man drauf aufbauen. Ne? Weil im Moment wird man ja bombardiert mit sehr vielen Nachrichten, die eigentlich alle scheiße sind. Und das ist irgendwie in irgendeiner Richtung, gab doch mal irgendwann dieses Ding von, das Ozonloch ist jetzt hier gerade zu. Sowas bräuchte ich mehr. Irgendwie, also das ist ja jetzt zu, aber so, ne, also andere Löcher, die sich schließen, das finde ich irgendwie ganz gut.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte große Freude, danke dir.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, danke für die Einladung.
Ich bin jetzt hier direkt nach dem Gespräch, ne? Aber ich finde es, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geredet, ehrlich gesagt. Hätte gerne noch ein bisschen mehr gewusst, woher so dein Antrieb kommt, glaube ich. Und ich glaube, ich hätte auch noch gern ein bisschen mehr über Autismus erfahren. Ja, aber ich fand es sehr gut, fand es sehr spannend.
Ich glaube, ich würde mir Moritz Neumeier krallen, Till krallen und einfach mal zu dritt, I don't know. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich habe gerade dieses Bild von so einer Frühlingsveranda, so Holz und da einfach einen richtig guten Kaffee trinken, einfach ein bisschen in Ruhe quatschen. So ruhige Atmosphäre.
Nehmen wir die Frühlingsveranda. Okay, alles klar. Ja, finde ich gut.
Ein Kaffee tut's auch.
Nee, aber ja.
Kaffee in Berlin. Nee, also, aber ich habe irgendwie diese ja, ruhige Atmosphäre im
ja,
Kopf.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ich habe viel dafür und ich fand einfach insgesamt halt das Gespräch super. Und deswegen bin ich ja auch hier und deswegen gibt es dieses Format, dass da zwei, also für mich zumindest, dass zwei Menschen sich begegnen und da irgendwas Cooles entsteht. Und ob da jetzt gelacht wird oder nicht, ist für mich gar nicht so wichtig.
Aber das zum Beispiel kann ich so, also das habe ich zum Beispiel total mitgenommen aus diesem Gespräch, diese Mann-Erwartung. Das war eine sehr gute Analyse von dir, glaube ich, dass ich mich da irgendwie so dran. Also, dass es mir da sehr oft drum geht und ich mich daran abarbeite. Und natürlich, dass das für dich einfach so, für dich ist es einfach ein bisschen, fast ein schmerzvolles Thema, oder? Und das fand ich so, krass, ja, klar. So, das finde ich irgendwie, weil für mich ist es ja auch ein bisschen schmerzvolles Thema, wie für alle Menschen, weil wir da irgendwie mit klarkommen. Aber der ist nicht so groß, dass wir da nicht drüber lachen könnten. Und bei dir ist es so existenziell, dass du sagst, ja, nee, mich raus, Leute. Finde ich gar nicht lustig.
Ja, habe ich tatsächlich, bevor du gekommen bist, kurz mit Michael Drautz von der Rosenauer drüber geredet, weil ich gesagt habe, du Michael, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie in der Mittagspause was verstanden. Dass heute Morgen habe ich noch gedacht, irgendwie finde ich den unsympathisch, wenn ich seine Videos anschaue. Mhm. Und dass ich gar nicht ihn unsympathisch finde, sondern das Thema, das er behandelt, mich so belastet, dass ich das auf die Person überträgt. Ja, und da bin ich eigentlich unfair gewesen heute Morgen.
Interessant. Ja, genau. Aber genau, so ist es dann.
Hat sich auch geändert. Also ich finde ihn inzwischen sehr sympathisch. Ja, danke, dass du da warst.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Also damit bin ich auch häufig konfrontiert, glaube ich. Also, oder Comedians insgesamt, ist jetzt gar nicht so nur mein Problem, sondern Leute finden irgendein Thema doof, können darüber nicht lachen, haben dann ein Ding mit, der Typ ist scheiße. Ja, ist so, also ist völlig
das
normal.
Das kann ich gar nicht sein.
Nee, aber ist ja in Ordnung. Also dafür gibt es ja genug, weißt du? Also es gibt ja genug Comedians. Aber mich würde ja, genau, das finde ich aber nochmal spannend. Und zwar, gibt es denn die, über die du lachen kannst, die Comedians? Gibt es so ein paar, die du besonders witzig findest?
Ich habe tatsächlich von klassischen Comedians überhaupt nicht. Ich habe schon mal in der Podcast-Folge erzählt, mein Mitbewohner ist großartig. Markus Richter studiert in Marburg VWL und Geschichte und hat so eine Situationskomik drauf. Also die Absurditäten des Alltags, auch dieses Mann eigentlich, so einzufangen und in so eine Situationskomik reinzubringen. Und ich lache mir eigentlich jedes Mal, wenn er den Raum betritt und wir wechseln drei Sätze miteinander, lache ich. Und zwar so ehrlich und irgendwie cool. Und ich liebe den Typen einfach sehr.
Geil.
Freue mich sehr, dass ich mit ihm zusammen wohnen darf.
Ja, okay.
Ich sehe schon, wir werden bei der Veranda einfach die Frühlingsveranda einfach
auch. Ich weiß nicht, was eine Frühlingsveranda ist und was die jetzt unterscheidet von der Herbstveranda, aber das werden wir dann klären.
Gute Jahreszeit.
Im Frühling auf der Veranda.
Okay, genau. Ich mag diesen Flair von diesem noch so gelblichen, aber schon ein bisschen warmen, nicht mehr so kalt winterlichen Licht. Dann irgendwie ist noch so ein bisschen frisch, dadurch, dass man die Wärme des Cafés irgendwie so besser spürt und mag. Es ist ja, total das, kitsch, aber ich find's geil.
Ich find's auch geil, aber ich habe das Gefühl, du hast, erwarte bitte nicht zu viel. Weil ich habe das Gefühl, du baust jetzt hier schon eine ganz große Enttäuschung auf.
Nee, wie gesagt, das kann ich auch alles wegräumen und wir setzen uns einfach, keine Ahnung, Bahnhof Zoo mit 3 Kaffee und meinetwegen 3 Tee.
Ja.
Und mir kommt's dann doch am Ende eher auf die Menschen an, aber ich möchte mir die Illusion nicht zu schnell rauben lassen.
Verstehe ich. Sehr gut, machen wir.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Moritz Neumeier war schon mal hier. Er hat auch einen eigenen Podcast, Talk ohne Gast, den er gemeinsam mit Till Reiners produziert. Darin reden die beiden darüber, was abseits von Comedy-Shows so alles passiert. Hinter der Bühne, vielleicht im eigenen Kopf. Und weil einfach ständig so viel passiert, muss auch ständig drüber gesprochen werden. Talk ohne Gast gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.